Guten Abend. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen im zweiten Johannesbrief und fahren da weiter ab Vers 4. Wir haben letztes Mal den ganzen Brief schon durchgelesen. Das sind ja nur 13 Verse und darum beginnen wir auch bei Vers 1, aber die Betrachtung wird dann weitergehen ab Vers 4. Darf ich bitten?
Der Älteste der auserwählten Frau und ihre Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Und sie wird uns mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, der Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreibe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßt dich die Kinder deiner auserwählten Schwester.
Danke. Wir haben letztes Mal gesehen, dass dieser Brief, diese Perle in der Bibel, sich richtet an eine Mutter und ihre Kinder. Also etwas ganz Besonderes in der Bibel, ein Brief an eine Mutter und auch an ihre Kinder gerichtet. Und zwar von dem Apostel Johannes, der sich vorstellt einfach als der Älteste. Presbyteros heißt eigentlich ein Älterer, ist der Komparativ. Aber man übersetzt schon korrekt der Älteste, nur nicht im Sinn von, er ist der Älteste von allen und sonst sind alle jünger. Aber es drückt eben aus, was hier besonders feierlich vor uns steht. Johannes war der letzte Apostel. Alle waren schon verstorben. Das heißt, heimgegangen in die himmlische Herrlichkeit. Und er war noch quasi übrig geblieben in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und sah, wie im Lauf dieser 60 Jahre ungefähr, oder noch etwas mehr als 60 Jahre, da, so lange war es her, seit der Herr seinen öffentlichen Dienst getan hatte, 3 Jahre in Israel und sogar über Israel hinaus herumgereist ist, gepredigt hat, und Johannes war mit dabei. Und er hat dann auch die Kreuzigung, aber auch die Auferstehung, Himmelfahrt erlebt, Pfingsten, die Entstehung der Gemeinde, und hat erlebt, wie in diesen Jahrzehnten es zu einem zunehmenden Zerfall und Niedergang gekommen ist. Er hat gesehen, wie viele falsche Lehrer ausgegangen sind. Das hatten wir ja im ersten Johannesbrief sehr deutlich gesehen. 2 Vers 18. Kindlein, es ist letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Oder letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Das war 1. Johannes 2, 18 bis 19. Und er hat gesehen, wie viel Schaden diese Lehrer angerichtet haben, diese Irrlehrer, und auch eben wie viel Verwirrung unter den Gläubigen. Und so war es seine Aufgabe, da am Schluss, in den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts, den Gläubigen noch einmal ganz klaren Boden unter die Füße zu geben. Und wir müssen ja bedenken, die Apostel und Propheten, die hatten eine ganz besondere Position, wenn wir kurz aufschlagen, Epheser 2, Vers 20, da beschreibt der Apostel Paulus die Gemeinde, und zwar als Tempel. Ein Tempel, der besteht aus allen wahren Gläubigen, sie sind lebendige Steine daran, wie 1. Petrus 2 erklärt. Und nun, von diesem wachsenden Tempel sagt er, liest du, Jerry, Epheser 2, 19 bis 22.
Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.
Ja, da sehen wir also, der Tempel ist aufgebaut auf eine Grundlage. Und wie heißt diese Grundlage? Apostel und Propheten. Ja, die Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus Christus ist dabei der Eckstein. Jetzt staunt man hier, warum ist er hier nicht das Fundament? In 1. Korinther 3, Vers 11 wird ja auch die Gemeinde verglichen mit einem wachsenden Tempel oder dargestellt als wachsender Tempel. Und da sagt der Apostel, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Nun ist es so, im Tempel in Jerusalem war der Eckstein dieser Fels, den man heute noch sehen kann im Felsendom. Das ist auch der natürlich höchste Punkt des Tempelberges in Jerusalem, des Berges Zion. Und dieser Fels ist natürlicherweise so positioniert mit einer scharfen Kante im Westen, sodass er funktionierte als Eckstein. Denn die Ostmauer, die ja ihre Richtung nie gewechselt hat, ihren Verlauf, das ist die Mauer mit dem goldenen Tor drin, die hat ihren Verlauf nie gewechselt seit Salomo. Und die verläuft parallel zur natürlichen Kante dieses Felsens. Ja, da wird klar, dieser Fels ist der Eckstein, nach dem ja alles ausgerichtet werden muss. Normalerweise war der Eckstein der erste Stein auf dem Fundament und durch seine Position bestimmte er zwei Mauerlinien. Und darum war er der wichtigste Stein in der Architektur des Altertums. Aber hier ausnahmsweise ein Fels, der diese Funktion hat, aber dieser Fels diente auch als Fundament, denn man kann heute noch die Spuren sehen von der Südmauer des Allerheiligsten, die gebaut war auf dem Felsen. Ja? Und dieser Fels geht ja dann weiter, nach Osten geht er runter, ein Gefälle von 3,15 Meter, und der Felsboden geht weiter. Der ganze Berg Zion ist eigentlich ein Fels. Ja? Und so ist eben dieser Eckstein, nach dem alles ausgerichtet werden muss, und er ist auch das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber man hat beim zweiten Tempel in Jerusalem, also bei dem Tempel zur Zeit von Jesus Christus, hat man diesen Höhenunterschied zwischen dem Allerheiligsten oben auf dem Felsen und da, wo die Kante dann runterging, ins Heilige, das ist 3,15 Meter tiefer. Das hat man aufgefüllt mit Steinlagen, mächtigen Steinen. Und so hat man die Höhe des Heiligen dem Allerheiligsten angeglichen. Es gab 3 Fingerbreit Unterschied. Ja, angeglichen. Und diese Auffüllung ist gemeint, wenn der Apostel sagt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus Christus ist das Felsfundament. Aber eben diese schweren Steine da aufgelegt, die bilden gewissermaßen das auf dem Fundament aufgelegte Fundament der Apostel und Propheten. Also die Apostel und Propheten werden dargestellt dadurch und alle weiteren Steine an dem Gebäude, das sind die Gläubigen. Nun, heute leben wir in der Endzeit und das bedeutet, der letzte Stein wird bald eingefügt werden. Und jetzt ist klar, da oben, was würdest du sagen als Architekt, Leandro, wenn jemand sagt, jetzt machen wir da oben nochmals ein Fundament? Also das ist crazy, oder? Das ist verrückt. Aber genau das wird eigentlich gemacht, wenn man sagt, heute in der Endzeit sollte das Amt der Apostel und Propheten wiederhergestellt werden. Wie bitte? Das ist so verrückt, wie wenn man das Fundament oben am Dach noch einmal bauen will. Das Fundament ist gelegt und der Dienst der neutestamentlichen Apostel, die 12, für die 12 Stämme Israels, Paulus, für die Heidenvölker, und der Propheten, das heißt neutestamentliche Propheten, die inspiriert geschrieben haben am Neuen Testament, zum Beispiel
Judas,
der Judasbrief, Lukas, das Lukas-Evangelium und Jakobusbrief, Markus, das zweite Evangelium, ja, und Lukas haben wir gesagt, Lukas-Evangelium und, was schrieb er noch? Apostelgeschichte. Das waren keine Apostel, aber es waren Propheten. Und sie haben das Fundament gelegt und der Glaube ist jetzt ein für alle Mal den Heiligen überliefert worden, wie das der Judasbrief sagt. Also, wir können nicht erwarten, dass es nochmals neue Offenbarungen gibt. Damit ist abgeschlossen. Und Johannes, ganz am Schluss des ersten Jahrhunderts, alle sind schon heimgegangen, repariert noch, um die Gläubigen zurückzuführen zu dem, was von Anfang war. Und das haben wir im ersten Johannesbrief 8-mal gefunden. Was von Anfang war. Was von Anfang war. Wenn in euch bleibt, was von Anfang an war, eben dann bleibt man gewissermaßen in der Wahrheit. Und jetzt hier in diesem zweiten Johannesbrief, ganz persönlich an diese Mutter und ihre Kinder, sagt er das auch. Er sagt wieder vom Anfang. Lies doch nochmals Vers 5, Jerry.
Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreibe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen.
Jawohl, wieder von Anfang. So wie das 8-mal im ersten Johannesbrief ist, auch hier, was von Anfang war, das musst du festhalten. Weiter, Vers 6.
Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie wir von Anfang an gehört haben, dass ihr darin wandeln sollt.
Jawohl. Und das war sein Anliegen, nicht eine Weiterentwicklung soll es geben. Nicht noch neue Offenbarungen. Er warnt nämlich jetzt vor Antichristen, von denen heißt es in Vers 7.
Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist.
Ja, und jetzt sagt er in Vers 9.
Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht.
Aha. Sieht man, die haben neue Erkenntnisse, weitergehende Erkenntnisse, weitergehende Offenbarungen. Und da sagt er, nein, so geht das nicht. Wir müssen bei dem bleiben, was von Anfang an gegeben worden ist, durch den Herrn Jesus und seine Apostel und neutestamentlichen Propheten. Es gibt nichts mehr Neues. Und wer weitergeht und nicht bleibt in dieser Lehre, die eben damals durch die Apostel festgelegt wurde, durch Inspiration des Heiligen Geistes, wer in dieser Lehre eben nicht bleibt, hat Gott nicht. Ein hartes Urteil. Hat Gott nicht. Und wir haben gesehen, im ersten Johannesbrief, da hat der Apostel Johannes gewissermaßen ganz allgemein an die Gläubigen geschrieben, um sie dahin zurückzuführen. Und jetzt sehen wir, wie er sich auch seelsorgerlich um eine Familie kümmert. Eine Frau und ihre Kinder. Wir haben letztes Mal schon gesehen, der Mann wird nicht erwähnt. Es wird auch nicht gesagt, ob sie verwitwet war. Ist möglich. Es wird auch nicht gesagt, ob der Mann davongegangen ist. Das gibt es auch. 1. Korinther 7 spricht davon, wenn der Ungläubige sich trennen will. Und er geht. Aber der Gläubige soll das ja nie suchen. Ja? Es wird nicht gesagt, auf jeden Fall war sie alleinerziehende Mutter. Und ist es nicht schön, dieser alte Mann, der Älteste, hilft, dass diese Frau und ihre Kinder, diese Familie, wirklich treu bei der Wahrheit bleibt und nicht eingeht auf solche Propheten, die etwas Neues bringen wollten. Und darum diese Freude in Vers 4. Liest du nochmals?
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben.
Ja, also sie hatte mehrere Kinder. Er spricht von deinen Kindern in der Mehrzahl. Und wir haben ja in der Schule gelernt, damals in der Primarschule, nur haben sich die Lehrer nicht so ausdrücklich gesagt. Aber es soll das bedeuten, wir haben im Deutschen Einzahl, Singular, und Mehrzahl, Plural. Einzahl steht für Dinge, die nur einmal vorkommen, und Plural steht für zwei und mehr. Also es können auch 1000 sein, eine Million. Aber diese Form ist zwei und mehr. Also deinen Kindern, dann hat sie mindestens zwei Kinder gehabt. Aber möglich ist auch mehr. Und garantiert mehr, denn er sagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern, also es hatte noch mehr, aber nicht alle waren bekehrt. Ha. Alleinerziehende Mutter, gläubige Kinder, aber nicht alle. Einige waren gläubig. Also wörtlich steht das Wort einige nicht, sondern es heißt einfach im Griechischen, dass ich von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Aber das heißt eben, dass nicht alle errettet waren. Ja, und jetzt hatte diese Frau die Verheißung, dass eines Tages sich alle bekehren werden. Oder wie sollen wir das anschauen?
Gott hat keine Enkelkinder, hat nur Kinder.
Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder.
Man muss sich selber
bekehren. Ja, genau. Also nicht die Eltern sind gläubig und dann sind die Kinder automatisch auch gerettet, sondern eben jede Generation muss sich selber entscheiden. Aber es gibt dann doch auch Gläubige, die sagen, es gibt die Verheißung in Apostelgeschichte 16. Da sagt der Apostel Paulus zu dem Kerkermeister von Philippi, der verzweifelt zusammengebrochen war. Er stand vor dem Selbstmord und in diesem elenden Zustand stellt er die Frage: Was muss ich tun, ihr Herren, um errettet zu werden? Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und die Antworten, Vers 31.
Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus.
Ha. Dein Haus, das bedeutet?
Deine Familie.
Der normale Ausdruck im Bibelhebräischen. Haus, dein Haus für Familie. Josua sagt in Josua 24, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, er und seine Familie. Und hier, du und dein Haus. Und was sagt jetzt jemandem, der sagt, doch, ich weiß garantiert, es werden sich alle Kinder von mir bekehren und es werden alle einmal errettet sein. Aber wie argumentierst du? Wenn er sagt, ja, da steht's ja, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus.
Ja? Ich kann mir vorstellen, dass die größte Chance haben, dass wir noch errettet werden. Das ist vielleicht so gemeint.
Also sie haben auf jeden Fall die größte Chance. Darum sagt ja der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, eure Kinder sind heilig. Aber heilig bedeutet, ja, was ist der Sinn im Hebräischen und im Griechischen? Die Grundbedeutung von heilig ist abgesondert. Also reserviert, auf die Seite gestellt. Das heißt, gläubige Kinder, gläubige Eltern, die sind in einer ganz besonderen Weise für Gott abgesondert und für das Evangelium abgesondert. Sie haben eine ganz besondere Chance und Verantwortung, aber ob sie sich bekehren, ist letztlich ihre Entscheidung. Ja, Sven?
Aber hier ist es vielleicht
weil es eben zwei Verse weiter steht, mit seinem ganzen Haus gläubig geworden. Also es ist tatsächlich auch eingetroffen, was er vorher gesagt hat.
Genau, du gibst uns genau den Schlüssel. Und das ist nicht nur einfach so theoretisch, weiß man wieder ein bisschen mehr. Das sind Dinge, die Leute wirklich, gläubige Leute, wirklich umtreiben. Und das ist die Antwort, es war ein prophetisches Wort. Paulus als Apostel war übrigens auch Prophet. Johannes war Apostel, aber auch Prophet und darum hat er auch die Offenbarung geschrieben. Aber eben, wir haben gerade eben gehabt, Lukas war Prophet, das heißt inspirierter Bibelschreiber, aber nicht Apostel. Ja. Und da hat Paulus also ein prophetisches Wort geredet und wir sehen dann in Apostelgeschichte 16, Vers 32, dass nach der Predigt des Paulus in seinem Haus kam wirklich seine Familie zum Glauben und wurde dann auch getauft. Und das waren übrigens nicht kleine Babys, die nichts verstanden haben und die man dann einfach in einer Haustaufe mitgetauft hat, sondern es heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 33, 34, liest du das auch noch, Jerry?
Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und alle die seinen sogleich. Und er führte sie ins Haus hinauf, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden zu sein, mit seinem ganzen Haus.
Also, Paulus hat zuerst das Wort gepredigt und dann kamen alle zum Glauben und er ging dann ins Haus hinauf und da gab es noch zu essen. Da wurde die ganzen Angehörigen wurden getauft und es heißt von ihnen, sie frohlockten, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus, hat er frohlockt. Also Babys, die einfach getauft werden gegen ihren Willen, die kriegen das ja nicht mit. Aber alle haben es verstanden, das Wort. Und sie haben sich gefreut über das Wort. Also, das ist keine Kindertaufstelle, aber es macht klar, hier wurde die ganze Familie gerettet, aber wir finden auch andere Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel, wo sind nicht alle gerettet worden und dabei hätten sie ein gutes Zeugnis gehabt?
Kinder von Samuel.
Ja, Prophet Samuel. Der hatte ja zwei Söhne, die waren wirklich missraten. So liest man es in 1. Samuel. Ich gebe die Stelle kurz an. Und der Vater war so ein gottesfürchtiger Mann. Ich war in manchen Fällen könnte man sagen, ja, das ist, weil die Eltern kein wirkliches Beispiel waren im Glauben und sie waren nicht konsequent in ihrem Glaubensleben, das hat nicht überzeugt. Ja, dass man also eine Schuld bei den Eltern finden kann. Aber bei Samuel geht das überhaupt nicht. Und da liest man in 1. Samuel 8, Verse 1 und 2 und 3.
Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel, und der Name seines zweiten Abia. Sie richteten in Beersheba. Und seine Söhne wandelten nicht auf seinen Wegen und wandten sich dem Gewinn zu und nahmen Geschenke an und beugten das Recht.
Tja, traurig. Zwei Söhne, aber die sind falsche Wege gegangen. Und wenn man denkt, wie das bei ihm war, die Hanna hat so um diesen Sohn gebeten und er kam auf die Welt, das war so eine Gebetserhörung und dann ein dermaßen gesegnetes Leben, als Kind schon, ja? Die eindrückliche Berufung von Samuel als Kind und dann später sein Richter- und Prophetendienst, ganz eindrücklich, aber er hatte zwei Söhne, das kam nicht gut. Und er hat noch das Problem, wer wird eigentlich mein Nachfolger? Und das ist ja manchmal auch so eine Frage, dass man sagt, ja, und wie geht jetzt, wenn Eltern ein Werk für den Herrn begonnen haben, wie geht das weiter? Ja, und dann sagen manche, wichtig ist, eben, man muss Nachfolger haben. Ja, aber wenn es keine gibt? Da baut einer als Missionar ein Werk auf, irgendwo in einem Land, und dann im Alter sieht er, wer führt das weiter in meinem Sinn? Und seine eigenen Kinder, die wollen gar nicht diesen Weg gehen. Und dann kam das schief raus. Man kann nicht einfach die Kinder dann einsetzen und es geht weiter. Also, er hat dem Herrn treu gedient zu seiner Zeit, so wie es das von David heißt in Apostelgeschichte 13, dass er in seinen Lebenstagen den Willen Gottes getan hat. Hat David sein Leben beendet. Aber bei ihm sehen wir auch ganz missratene Söhne. Wenn wir denken an einen Absalom, der eine Revolution gegen den Vater unternommen hat. Und dort sehen wir aber auch Probleme bei David. Es wird ja auch gesagt, in Bezug auf den Sohn Adonia in 1. Könige 1, er hat es nie gewagt, ihm zu sagen, warum tust du das? Hat ihn nie betrübt. Ja, also, es heißt nicht, dass er ihn nie gestraft hätte. Es heißt, er hat ihn nicht mal gewagt, die Stirn zu bieten. Und dass dann Kinder schief rauskommen, das liegt ja auf der Hand. Und das Traurige ist, er war ein sehr guter König. Und ein sehr weiser Staatsleiter. Er konnte das Volk führen, aber seine eigenen Kinder nicht. Und gut, da könnte man sagen, ja, da liegt Schuld vor, aber bei Samuel kann man das nicht sagen. Sein Beispiel war so eindrücklich, wird auch in dem Wort so dargestellt. Also es gibt beides, da wo Eltern Verantwortung haben, aber es gibt auch das andere. Und man kann nicht einfach, wenn die Kinder nicht den Weg gehen, sagen, ja, seht ihr, das ist das Ergebnis von den Eltern. Wir haben das zwar äußerlich ein bisschen anders gesehen, aber jetzt kommt das Licht. So einfach ist es nicht. Aber wir sehen dann wieder positive Beispiele. Noah hatte wie viele Söhne?
Drei.
Und ja, du hast wahrscheinlich schon die Schwiegertöchter mitgerechnet. Ja, das ist so schön, wenn die Kinder heiraten und dann kriegt man noch mehr Kinder dazu. Aber dann waren es schließlich 6. Aber alle gingen in die Arche. Noah hat 120 Jahre Buße gepredigt. Und die meisten Leute, die wollten nicht, aber alle in seiner Familie gingen in die Arche und wurden errettet. Also, es wird auch gesagt in Hebräer 11, er hat durch Glauben gehandelt und eine Arche gebaut. Wir können das aufschlagen. Genau, zur Rettung seines Hauses. Er hatte also ein ganz besonders erstes Anliegen, dass seine Familie gerettet wird, obwohl er für alle ein Anliegen hatte. Denn 120 Jahre hat er durch den Heiligen Geist geleitet, gepredigt. Hebräer 11, Vers 7, Jerry.
Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist.
Ja, also da sehen wir, dass ein Anliegen war, eine Arche für sein Haus, für seine Familie. Aber die Arche war da für alle. Jeder konnte kommen, jeder war eingeladen. Aber die meisten Menschen wollten nicht. Seine Familie, alle in der Arche. Wunderbar. Aber was man auch noch sehen muss, es kann manchmal auch länger gehen. Wie war das bei Mose? Gerade sind wir da in Hebräer 11, lesen wir Vers 23 und 24.
Durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht, Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und er wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung.
Danke. Also, das Kind war geboren. Das Gebot des Königs war, alle Kinder, alle Jungs müssen getötet werden. Also das war jetzt nicht Abtreibung bis zur Geburt, sondern noch nach der Geburt, gerade nach der Geburt, wegmachen. Und diese Eltern haben das Baby angeschaut und das Baby war schöner als andere. Ja, ich meine, manche Babys haben ein bisschen verdrücktes Gesicht. Also normal, wenn man so unter Druck kommt während Stunden und das stellt sich dann wieder her nachher. Aber das war ein Kind, das war bei uns auch so. Wir hatten eines, ich sage nicht welches. Hat sogar die Hebamme gesagt, es ist ein so schönes Kind. Und die haben das Kind so gesehen und haben sich gedacht, das kann ja nicht sein, dass Gott ein so schönes Baby macht und dann soll das einfach keine Lebensaufgabe haben. Da denkt man, das ist ein bisschen naiv. Ich habe genau so gedacht, das kann ja nicht sein. Das hat sie motiviert. Wir retten das Baby. Und dann kam die Idee mit der, ich hätte fast gesagt, Arche. Ja, eine ganz kleine Arche, dieses Körbchen und so weiter. Und wir kennen die Geschichte, wie schließlich die Tochter des Pharaos auf dieses Kind stößt, es adoptieren will und die richtige Mutter offeriert, ich könnte es stillen. Und dann kann es zum Palast. Und stillen kann man ein bisschen steuern. Ja, kann sagen, nach 3 Monaten, das reicht. Und andere dürfen länger, 2 Jahre. Es geht ja auch 3 Jahre. Und jetzt hat es jedenfalls bestimmt so hinausgezögert, dass sie diesen kleinen Mose noch viel mitgeben konnte. Und genauso wie bei Timotheus, Timotheus' Mutter und Großmutter waren gläubige Jüdinnen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 15 und 16 heißt es, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Und das Wort Kind ist dort Brephos, das ist der Säugling. Nicht einfach das normale Wort für Kind, Technon, sondern Brephos, Säugling. Von Säuglingsalter an kannte er die Heiligen Schriften. Das heißt also, 2 Jahre, 3 Jahre und biblische Geschichten weitergeben. Das haben sie gemacht. Und dann ging er zum Hof. Und wie alt war das? War er mit Vers 24? Durch Glauben weigerte sich Mose.
40.
Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ja? Muss gar nicht einfach aufgeben und denken, ja, wenn die Kinder jetzt als Teenies sich noch nicht bekehrt haben, es kann sein, mit 40. Und hat sich ganz klar entschieden, dieses Sklavenvolk, das ist mein Volk. Und dieses Volk, das hat mir Mami damals gesagt, wir haben eine Verheißung an unsere Väter, Abraham, Yitzhak und Jakob. Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott hat gesagt zu Abraham, wir werden in einem fremden Land sein, unterdrückt werden, aber nachher werden wir ausziehen. Und wir werden in das verheißene Land gehen. Das war alles eingepflanzt in diesen kleinen Mose. Und mit 40 kommt das raus. Das ist fantastisch, nicht wahr? Also, das macht auch wieder Mut. Und jetzt sehen wir bei dieser, das war ein kleiner Exkurs, dieser Frau im 2. Johannesbrief, da macht Johannes ihr keinen Vorwurf, sondern er sagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also irgendwo in der Bibel muss es ein Gebot des Vaters geben, dass Kinder in der Wahrheit wandeln sollen. Hat jemand das gefunden? Steht das, dass man dann in der Wahrheit wandeln soll? Wir schlagen mal auf. 1. Johannes 3, Vers 23. Du kannst ja gerade vorlesen.
Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat.
Ja, das drückt genau das aus. Wenn man an Jesus Christus glaubt, dann ist das eigentlich der Beginn des Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Aber ich suche jetzt eben noch mehr Ausdrücke nach einem Gebot, in der Wahrheit wandeln. Schlagen wir auf, 1. Könige 2. Der Vater hat nicht nur im Neuen Testament gesprochen, sondern auch im Alten Testament. Und da geht es um den alten König David. Er steht vor dem Sterben und vor der Frage, wie geht es weiter? Liest du 1. Könige 2, Vers 1?
Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe den Weg der ganzen Erde. So sei stark und sei ein Mann und versieh den Dienst des Herrn, deines Gottes, dass du auf seinen Wegen wandelst, indem du seine Satzungen, seine Gebote und seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie geschrieben ist im Gesetz Mose, damit es dir gelinge in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort aufrecht erhalte, das er über mich geredet hat, als er sprach: Wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie von mir vor mir wandeln, in Wahrheit mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es, sprach er, dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels.
Ja, also da spricht Gott zu seinem Vater, zu Vater David. Und jetzt geht es um die Frage, wie geht das Werk von David weiter? Und Gott hat ihm ganz klar gesagt: Wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie vor mir wandeln in Wahrheit. Das ist das Gebot des Vaters. In Wahrheit wandeln. Und das ist eigentlich genau die Übersetzung von dem hebräischen Ausdruck. Also, Lechet Be'emet, in Wahrheit, nicht in der Wahrheit, in Wahrheit wandeln. Und das sagt er hier auch ganz wörtlich. Die Elberfelder übersetzt das auch so wörtlich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von einigen von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also, Gott der Vater gibt, dort der Herr genannt, Jahwe, der Ewigseinde. Dieser Name gilt ja für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist im Alten Testament. Der Vater hat einem Vater gesagt: Wenn deine Söhne in der Wahrheit wandeln, dann werde ich sie segnen. Und nun sagt Johannes, wie wir von dem Vater ein Gebot bekommen haben, dass eben Kinder in der Wahrheit wandeln. Und natürlich muss es dann eben auch der eigene Wunsch werden, wie Psalm 86 das ausdrückt, da ist es ein Gebet. Hast du an das Gleiche gedacht?
Ja, ja.
Ist das gekommen? Gut. Psalm 86, Vers 11. Ein Gebet von David.
Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens.
Ja, David hat selber für sich gebetet. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Und dann die Entscheidung: Ich werde oder ich will wandeln in deiner Wahrheit. Übrigens, in Titus 1, da haben wir den ganzen Katalog, wo die Voraussetzungen gegeben werden, die jemand erfüllen muss in einer Gemeinde, wenn er den Dienst eines Ältesten versieht. Es gibt eine zweite Liste, 1. Timotheus 3, ab Vers 1. Schlagen wir mal auf, eine Bedingung ist dort, Titus 1, Liest du ab Vers 5, Jerry? 5 und 6.
Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen mögest. Wie ich dir geboten habe, wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der Gläubige, Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind.
Ja, also da sehen wir unter diesen Anforderungen, wir gehen in den Versen 7 bis 9 noch weiter, eine Anforderung ist, er muss verheiratet sein. Mann einer Frau. Und dann muss er was haben in Bezug auf die Kinder? Treue oder gläubige Kinder. Wie viele müssen gläubig sein?
Minimum zwei.
Das ist ein Mathematiker. Ja. Ja. Software-Leute sind Mathematiker. Das geht nicht anders. Ja, Frage, wenn jemand sagen würde, alle Kinder müssen gläubig sein. Würdest du sagen? Ja. Nein, weil es heißt hier, der gläubige Kinder hat, nicht dessen Kinder gläubig sind, sondern der gläubige Kinder hat. Ja, traurig, aber wenn jemand eben gesehen hat, seinen Weg als ledig zu gehen, das ist eine Option nach 1. Korinther 7, um dem Herrn dadurch besser zu dienen. Kann er Ältester sein? Nein, er muss Mann einer Frau sein. Also geht das nicht. Ja, aber wir müssen auch nicht denken, es gibt nur Gläubige und Älteste. Älteste sein, das ist eine ganz bestimmte Aufgabe mit einer moralischen Autorität in der örtlichen Gemeinde. Aber es gibt so viele andere Aufgaben und auch Abstufungen, verschiedene Abstufungen in der Übernahme von Verantwortung. Das ist nicht etwas von 0 auf 100, sondern alles, was zwischendurch da ist. Und in 1. Thessalonicher 5 sagt der Paulus zu dieser Gemeinde von Thessalonich, die gar noch nicht lange entstanden war, dass sie auf die achten sollen, die unter ihnen vorstehen und arbeiten. Und sie sollen sie achten. Da sagt er nicht, das sind Älteste, aber sind solche, die vorstehen und eben Verantwortung übernehmen. Aber jetzt speziell das Amt eines Ältesten, das erfordert diese Kennzeichen. Und es ist eben schwierig, als lediger Ehepaar zu raten, wenn sie Probleme haben. Ja, wenn man noch nie selber Probleme gehabt hat in der Ehe und weiß, wie man die angehen muss. Darum muss der Älteste Mann einer Frau sein. Und es ist auch so, natürlich beim Kinderziehen, die das noch nie gemacht haben, manchmal können die das besser als die, oder denken sie, können es besser, als die Kinder erzogen haben. Und eben, das will das bedeuten, ein Ältester, der nie erlebt hat, wie durchgedreht Teenagerkinder sein können, der kann doch auch nicht verstehen und helfen. Und darum geht es ja. Es ist ja nicht ein Macht ausüben der Gemeinde, sondern es heißt eben Vorbild der Herde sein und einen Hirtendienst tun, seelsorgerlich zu wirken. Und das bedeutet eben, dass man weiß, wie das ist mit Kindern. Aber es wird dann gesagt, der gläubige Kinder hat, also man sieht, ja, der Glaube ist auch weitergegangen in der Familie, und der aber auch die Kinder erziehen kann. Da heißt es, die Kinder sind nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos. Und das ist auch wichtig. Denn wenn es einfach drunter und drüber geht, dann kann man doch nicht, haben wir doch keine moralische Autorität. Ja, also das wird hier gesagt, aber auch nicht so, dass gesagt wird, alle müssen gläubig sein, sonst geht das nicht. Es ist genau die Situation von dieser Frau. Und Johannes sagt, ich habe mich gefreut. Kinder, die wirklich den Weg der Wahrheit gehen, genau nach dem Gebot des Vaters in 1. Könige 2, Vers 4. Und dann sagt er in Vers 5:
Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreibe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen.
Und da bezieht er sich auf welche Stelle?
Johannes 13, 34.
Das ist die Antwort. Das Gebot von Anfang, dass der Herr Jesus, der eben mit seinem Kommen einen Neuanfang gemacht hat in der Heilsgeschichte, da lesen wir, wie er das gelehrt hat, am Vorabend der Kreuzigung, Johannes 13, 34.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden sie alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Ja, also hier wird dieses Gebot aufgestellt. Und merkt man, wie viel höher das Gebot des Christus ist, als das, was Gott noch gegeben hatte in der Tora. Das Gesetz Mose, die Tora, wurde gegeben einem Volk, von dem die meisten gar nicht bekehrt waren. Ja, zum Volk Israel gehört man durch natürliche Geburt und durch das Zeichen der Beschneidung. Aber zum himmlischen Volk Gottes gehört man durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und die Tora richtet sich also an ein Volk, das eben nicht nur aus Wiedergeborenen bestand, Bekehrten. Und darum heißt es auch in 1. Korinther 10 von diesen Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren, an den meisten hatte Gott kein Wohl gefallen. So steht das. Aber diesem Volk heißt es in der Tora als Gebot, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Maßstab. Also wie sehr liebe ich mich? Ja gut, ich würde auch nicht gerne so behandelt werden. Also behandle ich den anderen so, wie ich auch behandelt werden möchte. Das ist eben der Maßstab. Wie geht das bei mir? Wie würde ich das auffassen? Also liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber hier ist das Gebot mit welchem Maßstab? So wie der Sohn Gottes uns geliebt hat. Das ist der Maßstab, der gegeben wird für die Wiedergeborenen. Ja, und jetzt verstehen wir, das ist nicht einfach so ein simples Wort, nicht, und nun bitte ich dich, Frau oder Herrin, mit ihrem Titel spricht er sie an, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Aber diese Liebe ist nach Johannes 13, Vers 34 von dem Herrn so gelehrt worden, so wie ich euch geliebt habe. Das ist der Maßstab. Das richtet sich eben an Menschen, die neues Leben haben. Und dieses neue Leben aus Gott, das ewige Leben, das Jesus Christus selber ist, er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Das ist dieses Wunderbare, was Paulus nennt in Kolosser 1, am Schluss, Christus in euch. Und er gibt die Kraft, dass wir so lieben können. Und dann fügt er hinzu, ein zweites, Vers 6.
Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt.
Ja. Und auf welche Stelle bezieht er sich jetzt da? Also, schlagen wir auf, Johannes 14, auch Abschiedsrede am Vorabend der Kreuzigung. Johannes 14, Vers 15.
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.
Jawohl, und weiter, welchen Vers hast du noch hinzugefügt, Sven?
21.
15 und 21, genau.
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.
Genau. Also diese Gebote, die Herr Jesus hier erwähnt, das sind übrigens nicht die Gebote der Tora, sondern das sind die Gebote des Gesetzes des Christus. In Galater 6, da finden wir diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus. Lesen wir Galater 6, Vers 2.
Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus.
Ja, was ist das Gesetz des Christus? Ich war im Galaterbrief, geht es ja darum, da sind Menschen zum Glauben gekommen in den galatischen Versammlungen, Lystra, Ikonium, das ist Südgalatien, Apostelgeschichte 13, und 14 spricht darüber. Und dann kamen Irrlehrer auf Besuch, die haben gesagt, ihr bekehrten Christen, ihr müsst jetzt das Gesetz Mose halten. Ihr müsst auch beschnitten werden, ihr müsst koscher essen, ihr müsst den Sabbat halten und so weiter. Und dann schrieb Paulus den Galaterbrief. So scharf. Also das war nicht einfach so ein bisschen, ja, man kann es auch ein bisschen anders sehen. So scharf, das geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Denn die Gemeinde ist nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Nur Israel wurde unter das Gesetz gestellt. Und darum wird auch gesagt in 2. Mose 30 am Schluss, dass eben dass der Sabbat als Zeichen des, 2. Mose 31, dass der Sabbat als Zeichen des Bundes von Gott mit Israel, nicht mit den anderen Völkern, gegeben wurde. 2. Mose 31, 12 und folgende. Also die Gemeinde von Galatien sollen sich nicht unter das Gesetz vom Sinai stellen. Aber er sagt, sie sollen das Gesetz des Christus erfüllen. Und wenn man das zurück übersetzt, diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus auf Hebräisch, dann gibt das Torato Shel Mashiach. Und das kennt man aus der rabbinischen Literatur. In einem Kommentar aus dem Mittelalter, Midrash Kohelet, über das Buch Prediger, dort wird erklärt, die Tora, die wir Juden in der heutigen Zeit lernen, kann nicht verglichen werden mit der Tora des Messias. Wenn der Messias kommt, wird er uns eine neue Tora bringen. Und das ist genau der Ausdruck dort, Torato Shel Mashiach, das Gesetz des Christus. Christus ist ja griechisch für Messias. Und Gesetz entspricht Tora. Ja, das ist genau dieser Ausdruck. Und das bedeutet, wenn der Messias kommt, wird er neue Gebote geben. Und die sind viel höher als die von der Tora, vom Sinai. Denn das Gesetz des Christus sagt nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist zu wenig. Sondern die Jünger sollen einander lieben, so wie Christus sie geliebt hat. Und das Gesetz Mose sagt in den 10 Geboten, die eine Zusammenfassung sind der Tora, sagt zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das Gesetz des Christus sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Ich weiß, es gibt Ehen, da muss man sagen, ja, also Ehebruch liegt nicht vor, aber es ist nicht schön. Und der Epheserbrief, das Gesetz des Christus, also die Gebote, die der Herr Jesus gegeben hat in den Evangelien und dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes nach Pfingsten durch die Apostel und Propheten, das ist das Gesetz des Christus. Und das sind hunderte von Geboten. Im Judentum ist man stolz, man hat systematisiert 613 Gebote. Aber das Gesetz des Christus, wenn man das durchzählt, alle Befehlsformen, alle Gebote, in allen Briefen kommen auf viel, viel mehr als 600. Und das ist das Gesetz des Christus. Und das ist auf einer höheren Ebene. Und natürlich gibt es ganz viel Übereinstimmung. Nicht wahr? Das Gesetz Mose verlangt auch Liebe untereinander. Aber der Maßstab für Liebe ist im Gesetz des Christus viel höher. Das Gesetz Mose schützt auch die Ehe. Aber das Gesetz des Christus macht die Ehe schön. Ja, richtig schön. Und so dieser Unterschied. Und dann gibt es eben Gebote in der Tora, die gibt es im Gesetz des Christus nicht. Warum trage ich keine Quasten? Ja, das sind diese Fäden da. Ja. Eben, weil das Gesetz des Christus das nicht vorschreibt. Aber die Quasten, die muss man tragen, wenn man unter dem Gesetz Mose steht. Und so weiter und so fort. Aber das sind eben diese Gebote, die, auf die Johannes hier diese Frau hinweist. Und die sind so hoch und so wunderbar. Da hinten gab es noch eine Frage. Robin? Ja. Das Gesetz des Geistes des Lebens, Römer 8 am Anfang, nicht wahr? Das ist eben, das gehört auch zu dem Gesetz des Christus. Denn das ist das, was der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen. Und das ist eine bestimmte Gesetzmäßigkeit. Und das entspricht eben ganz den Geboten des Messias, des Christus. Aber der Heilige Geist ist da die Kraft, dass wir das umsetzen können. Einerseits haben wir das neue Leben, das ist Christus, und zusätzlich den Heiligen Geist, der Kraft gibt, damit das Leben sich in uns entfalten kann. Ja, und gibt es noch eine Frage dazu? Habe ich etwas übersehen? Ja, Kurt. Ah, wo liegt der Unterschied der Wiedergeburt im Neuen und im Alten Testament? Es ist so, es gibt ja Unterschiede vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und noch mehr als das, es gibt Unterschiede in den verschiedenen heilsgeschichtlichen Zeitaltern. Also von der Schöpfung bis zur Sintflut haben wir ein Zeitalter. Von der Sintflut bis zur Sprachenverwirrung und Zerstreuung der Völker haben wir ein Zeitalter. Und dann ein weiteres Zeitalter von der Berufung Abrahams und so weiter und so fort. Die ganze Heilsgeschichte kann man in 7 Zeitalter unterteilen und da gibt es Unterschiede. Aber bei allem Beachten der Unterschiede muss man beachten, das, was überall genau gleich ist. Jetzt haben wir doch vorhin gelesen, Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben hat Noah eine Arche bereitet zur Rettung seines Hauses. Und am Schluss des Verses hat es geheißen, und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Das heißt, im Klartext gesagt, er wurde gerechtfertigt von Gott durch Glauben, nicht durch Werke. Also das Prinzip, ein Mensch kann nicht etwas leisten, um von Gott angenommen zu werden, sondern er muss glauben an die Vergebung Gottes, dem geht auch voraus die Buße. Seine Schuld bekennen, das zieht sich durch die ganze Bibel und durch alle Zeitalter hindurch, durch Altes und Neues Testament. Ein Mensch wird also nur gerettet durch Reue über seine Schuld und Glauben an Gottes Gnade und an die Rettung, schließlich durch den Messias, im Alten Testament vorausschauend und wir zurückschauend. Also das bleibt genau gleich. Und durch diese Umkehr wurden Menschen auch schon im Alten Testament wiedergeboren. Und darum macht der Herr Jesus diesem großen Lehrer Israels, Nikodemus, in Johannes 3, einen Vorwurf. Und er sagt in Johannes 3, Vers 10, du bist der Lehrer Israels. Das ist ein unglaublicher Titel. Nicht ein Lehrer. Der Lehrer Israels. Das war also eine Ausnahmeerscheinung. Dieser Nikodemus, darum nennt der Herr ihn der Lehrer Israels und weiß dieses nicht. Er sprach ja mit ihm über Wiedergeburt. Warum macht er ihm den Vorwurf? Weil es ganz genau wissen musste, Wiedergeburt aus Wasser und Geist. So steht das in Hesekiel 36. Allerdings dort in Hesekiel 36, im Blick auf die Zukunft, dass Gott einmal Israel aus allen Nationen sammeln wird in ihr Land, zuerst im Unglauben, und dann wird dort ein Werk geschehen, sodass es zu einer Erweckung kommt in Israel, und er wird Reinigungswasser auf sie sprengen. Und das Wasser ist in der Bibel ein Bild des Wortes Gottes, das uns die Sünden aufzeigt. Und dann wird auch gesagt, und dass Gott durch seinen Geist in ihr Inneres geben wird. Also Wiedergeburt durch Wasser und Geist wird in Hesekiel 36 gelehrt, im Blick auf die Nation Israel in der Zukunft. Aber das war für den Einzelnen zu allen Zeiten möglich. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Johannes 10. Der Herr Jesus sagt, dass er der Messias gekommen ist, um das Leben zu bringen. Das ewige Leben. In Johannes 10, Vers 10, spricht er über Verführer und über falsche Messias, die nennt er Diebe. Liest du?
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss haben.
Ah, und das ist der Schlüssel. Er sagt nicht nur, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Das hatten die Gläubigen auch im Alten Testament. Aber in der Form, wie die Gläubigen es haben dürfen, seit der Herr Jesus gekommen ist, und in der Form, dass wir heute auch das ganze abgeschlossene Wort haben und damit auch eine Erkenntnis der Pläne Gottes, wie das früher nie möglich war, das ist alles und noch mehr darin enthalten, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Dieses Leben im Überfluss, das ist die Situation, seitdem der Heiland gekommen ist. Aber grundsätzlich dasselbe. Wiedergeburt im Alten Testament, Wiedergeburt im Neuen Testament. Noch etwas? Gut, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Vers 7. Liest du noch, Jerry?
Ja. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen.
Ja, also jetzt spricht er zu dieser gläubigen Frau, die wiedergeboren war und auch eben diese gläubigen Kinder. Und jetzt macht er klar, sie haben zwar das Heil, aber es gibt Gefahren, auch für die Wiedergeborenen. Verführer können unseren Glauben zerstören, in die Irre führen. Und darum gibt er da eine Warnung in Vers 8, gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Also es geht nicht darum, dass Wiedergeborene das Heil wieder verlieren könnten, aber sie können was verlieren? Den Lohn. Nicht wahr? Um errettet zu werden, kann man nichts leisten. Wir haben gesehen, durch Glauben allein. Aber als Wiedergeborener geht es darum, dass wir eben in den Geboten des Herrn leben, in der Wahrheit wandeln und dafür werden wir belohnt werden. Und es wird hier klar gemacht, dass wir aber auch Lohn verlieren können, wenn wir auf zum Beispiel Verführer hören und uns in unserem Glauben schädigen lassen. Also darum gibt er da die Warnung, gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben. Es kann sein, dass man nicht den vollen Lohn einmal bekommt. Und das ist schon eine traurige Sache. In 1. Korinther 3 sagt der Apostel Paulus, er hat den Grund gelegt für die Gemeinde in Korinth. Jesus Christus ist das Fundament. Und jetzt an jeder sehe zu, wie er darauf baut. Der eine macht das mit Gold, Silber, köstlichen Steinen, andere mit Holz, Heu und Stroh. Aber nach der Entrückung wird alles im Feuer getestet werden, von dem Richterstuhl des Christus. Und alles, was nichts wert war, wird verbrennen. Und Paulus sagt, er wird aber gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und er sagt, er wird Schaden leiden. Also man kann in Bezug auf den Lohn Schaden erleiden. Und davor warnt der Apostel diese Familie. Und wir fahren dann hier nächstes Mal weiter, Verse 7 bis 11, wo wir sehen, nachdem er ganz positiv gezeigt hat, was eben die Wahrheit ist und wie wir den Weg gehen sollen, zeigt er, und was wir unbedingt vermeiden müssen. Und er zeigt also, die wahre Lehre nach der Bibel, die ist so entscheidend und wird auch entscheidend sein darüber, was unser Lohn in Ewigkeit sein wird. Muss ich das vorstellen, das ist nicht nur für das tausendjährige Reich, was da unterschiedlichen Lohn gibt und dann ist mal alles vorbei. Nein, für die Ewigkeit. Denn es, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 9, von einer unvergänglichen, unverwelklichen Siegeskrone oder Siegeskranz. Also unverwelklich, das heißt, es hört nicht nach 1000 Jahren auf. Der lustige Wilhelm Busch, also es gibt den Ernsten, der hat viele Menschen zum Glauben geführt, dieser Pfarrer Wilhelm Busch aus der Nazizeit. Und dann gibt es noch den lustigen, der Max und Moritz geschrieben hat, und der hat mal gedichtet, der Lohn wie alle Schwindelware hält selten mehr als 1000 Jahre. Also, wenn es nur 1000 Jahre halten würde, dann wäre das eigentlich wie Schwindelware. Aber die Bibel sagt, eine unverweltliche Krone. Das heißt also, es kommt so darauf an, wie unser Leben als Gläubige aussieht. Und gerade auch, was die Lehre anbetrifft. Sonst verlieren wir. Und dann war das also so wichtig, dass er das in diesem kleinen Brief da in einigen Versen ausführte, Verse 7 bis 11, und darauf kommen wir nächstes Mal, um danach zu sagen, aber nebst dem habe ich noch ganz viel zu sagen. Und das möchte er nicht mit Papier, also mit Papyrus. Er hat den zweiten Johannesbrief also nicht auf Pergament geschrieben, Tierhaut, sondern auf Papyrus und mit Tinte. Sondern was möchte er? Persönlich vorbeikommen. Und da kommt dieser alte Mann, also hat er die Absicht, diese Familie noch zu besuchen, nach diesem Brief, und mündlich mit dieser Mutter und den Kindern zu sprechen. Seelsorgerlich. Und er sagt, und das Ergebnis von diesem Miteinander sprechen als Gläubige wird was sein? Völlige Freude. Aber dann hat er wahrscheinlich nicht vor, einfach über Autos zu sprechen. Oder Ferien. Das kann man schon auch. Ja, man kann über Autos sprechen. Und ja, aber es ist so, manchmal hat man das Gefühl, Gläubige treffen sich und was sprechen die miteinander? Autos, Ferien und dann noch Fußball? Natürlich. Fußball, natürlich. Oder Fußball, Auto, Ferien und dann noch so wirtschaftliche Entwicklungen, ja? Wie das so weitergeht mit dem Geld und so und ja. Corona, natürlich. Aber das sind nicht diese Dinge, die dann zu völliger Freude führen. Und da geht es wirklich darum, die Beziehungen müssen so gepflegt werden unter den Gläubigen, dass wir wirklich geistliche Gespräche führen. Und die Bibel macht die Verheißung, das bringt völlige Freude. 5-mal kommt dieser Ausdruck vor im Neuen Testament. Völlige Freude. Johannes 15, 11, wer aufschreiben will. Da geht es um die Liebe Gottes, die zu völliger Freude führt. Johannes 16, 24, da geht es um Gebetserhörung, die führt zu völliger Freude. Johannes 17, Vers 13, da geht es um das Gebet des ewigen Sohnes zum Vater und diese Einsicht in die Beziehung des ewigen Sohnes zum ewigen Vater führt zu völliger Freude. Er sagt, dies rede ich in der Welt, damit sie eben völlige Freude haben. Und 1. Johannes 1, Vers 4, da geht es um die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, mit den Gläubigen, völlige Freude. Und hier 2. Johannes, Vers 12, einfach das Gespräch, der Austausch zwischen Gläubigen. Das Ergebnis, völlige Freude. Und ich meine, alle Leute wollen Freude. Das ist ja irgendwie etwas, wenn man mit Leuten spricht, die einen klar machen, ich interessiere mich überhaupt nicht für Bibel und ich interessiere mich gar nicht für Gott. Und wo kann man noch anknüpfen? Beim Thema Freude. Das wollen alle. Und dann geht es darum, und wie bekommt man eine wirklich tiefe, innere, bleibende Freude? Dann kann man da eben doch wieder aufs Evangelium kommen. Weil das so tief im Menschen steckt. Aber da werden wir Gläubige unterwiesen, wie können wir zu völliger Freude gelangen.